Ich habe hier keinen Platz.
Es war aber nicht. Und es ist genau das Richtige wiedergekommen. Du hast es gesagt, betet ohne Unterlass. Wir haben gerade ein wunderschönes Anbetungslied zum Schluss gesungen. Bin ich zu weit weg? Und dann hole ich es wieder her, weil das nervt ein bisschen. Nee, so geht das. Okay, bin ich verständlich für alle? Das auch noch. Gut. Also, und wir hatten ja auch eine wunderbare Anbetungszeit heute Morgen. Habt ihr das gemerkt? Das hat ja nicht zuletzt auch was damit zu tun, dass uns die Lobpreisgruppe ins Gebet leitet. Und deswegen auch herzlichen Dank dafür heute Morgen. So, Thema, warum beten Christen? Das ist ja eine gute Frage. Ich habe in einem Roman von Martin Walser gelesen, dass er schrieb, ich habe einen Bischof danach gefragt, den Bischof Kamphausen aus dem Bistum Limburg, also einen katholischen Bischof, und er hat dazu Folgendes gesagt. Ich bin mit Lisa in der Kirche gewesen, konnte nicht beten. Naja, Kardinal. Viele von uns, die den Sonntagsgottesdienst mitfeiern, haben Schwierigkeiten mit dem Beten, mindestens aber mit dem Lautbeten. Früher wurde gefragt, wie soll ich beten? Zu welcher Tageszeit? In welcher Haltung? Mit welchen Texten? Heute fragen viele, warum soll ich überhaupt beten? Der Dalai Lama kann sich des Zustroms nicht erwehren. Das ist doch seltsam, ne? Während das herkömmliche Beten vielen Menschen abhanden gekommen ist, finden religiöse Formen aus dem asiatischen Raum anhaltend starkes Interesse. Suchen die Menschen anderswo, was sie bei uns nicht finden? Dann wäre es ja höchste Zeit, dass wir einen neuen Zugang zum Beten suchen. Denn ohne Gebet geht im Leib Christi überhaupt nichts. Keine Gemeinde kann ohne Gebet auf Dauer existieren. Keine. Und eine Gemeinde, die nicht betet, da kannst du den Schlüssel nehmen, die Tür von außen zuschließen und im Nordwestbund Bescheid sagen, dein ist die Macht. Not lehrt beten, hieß es früher. Lehrt Not beten? Sie hat uns das Planen gelehrt. Kluger Mann sorgt vor. Und die Frau natürlich auch. Für die Gesundheit, für das Alter und überhaupt für Lebenskrisen. Wir nehmen unser Leben selbst in die Hand. Wozu dann noch beten? Es lenkt doch nur davon ab, selbst was zu tun, sagen viele Leute. Nicht die Bitte um jenseitige Hilfe wendet die Not, sondern die diesseitige Tat, so denken viele. Zu einem Rabbi kommt ein Schüler und fragt ihn, was Glauben sei. Der Rabbi führt ihn zum Fenster und fragt ihn, was siehst du da? Der Schüler antwortet, ich sehe Menschen, Häuser, Bäume. Der Rabbi führt ihn ins Innere des Raumes vor einen Spiegel und fragt ihn, was siehst du jetzt? Der Schüler antwortet, jetzt sehe ich mich selbst. Siehst du, sagt der Rabbi, wenn du dein Leben lässt, wie es ist, so siehst du wie durch Glas auf die ganze Welt bis zu ihrem Schöpfer. Ist dir aber das Glas nicht genug und legst du nur ein bisschen Silber auf, dann siehst du dich selbst. Wer glaubt, blickt durch. Wer betet, bleibt nicht vor dem Spiegel stehen, bei sich und seinem Aussehen. Er sieht weiter über sich selbst hinaus, erweitert seinen Horizont. Wir sind nicht die Techniker und Macher unseres Daseins, auch wenn viele das glauben. Wir brauchen keine Techniken zu erlernen, um den Arm Gottes zu bewegen. Wir leben von Vertrauen, von Hoffnung, von Liebe, kurzum von dem, was nicht zu machen und nicht zu kaufen ist. Das ist es, was uns verändert. Und nicht nur uns, sondern auch die Welt da draußen. Und das kann doch nicht wahr sein, sagen einige Leute. Christen glauben, am Anfang von allem steht nicht etwa nur der Urknall oder irgendwas, sondern er, Gott in Person, schöpferische Liebe. Und der Dialog mit diesem Ursprung unseres Daseins ist die Achse, um die sich alles dreht. Und diese Achse, die heißt Beten. Es ersetzt nicht das eigene Tun, aber ebenso wenig ersetzt unser Tun das Beten. Beten ist ein Ausdruck von Freiheit. Steht Beten im Widerspruch zu Freiheit und Selbstbestimmung? Viele meinen, wer betet, gibt seinen Verstand und Willen an der Kirchentür oder an der Himmelstür ab. Anstatt aufrichtig und aufrecht selbst zu denken und zu entscheiden, schiebe er Gott die Verantwortung zu. Kopf ab zum Gebet, spottet Kurt Tucholsky. Das ist ein Zitat. Verliert man sein Rückgrat, wenn man vor Gott in die Knie geht? Nur wer ein Rückgrat hat, kann sich verneigen. Wer von anderen Menschen angesprochen ist und sich in Liebe zuwendet, ist doch nicht weniger frei als der, der sich der Liebe versagt. Im Gegenteil, die Liebe macht ihn freier. Und die Liebe kommt von Gott. Wer Gott glaubt, wer sein Wort hört und darauf antwortet, das ist nämlich ganz entscheidend, darauf antwortet, wird nicht weniger Mensch, sondern mehr. Wo könnte größer von der Vernunft und der Würde des Menschen gedacht werden, als dort, wo er sich Gott zuwendet? Der Mensch ist nie so groß, wie wenn er kniet. Wer nicht betet, ist kurzsichtig. Er bringt sich um seine größten Lebensmöglichkeiten. Er bringt sich um die Geschichte mit Gott. Nie sonst findet er so zu sich selbst. Glaube und Vernunft, Gebet und Freiheit schließen sich nicht aus, sondern sind spannungsvoll aufeinander bezogen. Beten macht frei von der Angst um sich selbst, die die Fantasie unserer Liebe verkümmern lässt. Dort, wo unser Atem zu flach ist oder zu kurz, wo wir Atembeschwerden haben oder gar in Atemnot geraten, da bedarf es entsprechender Übungen. Das gilt nicht minder für das Beten. Was eigentlich selbstverständlich ist, kommt doch nicht von selbst. Die Jünger bitten Jesus, lehre uns beten schon damals. Beten will gelernt sein, wie eine Sprache, wie die Liebe, und es will geübt sein in lebenslanger Weiterbildung. Ohne Übung wird keiner Meister. Wo gibt es Lernorte des Betens? Wo? Wo kann man das lernen? Ich habe das Beten nicht so sehr in großen liturgischen Feiern gelernt, sondern in den kleinen Traditionen zu Hause, in der Familie, im Morgengebet, im Abendgebet, im Tischgebet. Das prägt sich ein. Ich kenne junge Eltern, die es mit ihren Kindern heute ähnlich machen. Warum eigentlich nicht? Das Beten muss im alltäglichen Leben Hand und Fuß gewinnen. Ein Pfarrer erzählte mir, ein junger Mann habe ihn gefragt, wo lernt man hier eigentlich das Beten? Er sei bei der Antwort ins Stottern gekommen, der Herr Pastor. Sind unsere Gemeinden Lernorte des Betens? Ich weiß, das intensive katechetische Bemühen zu schätzen. Führt es dazu, dass die Kinder und Jugendlichen beten lernen? Sollten in den Gemeinden nicht vorab Gebetstreffen eingerichtet werden, so eine Art Gebetsschule? Wie notwendig ist es eigentlich, dass wir miteinander beten? Dass wir für uns alleine im Kämmerlein beten, ist ja schon mal eine Sache. Aber wie notwendig ist es denn eigentlich, dass wir miteinander beten? Und warum tun wir das eigentlich? Und umgekehrt lebt der Gottesdienst mit davon, dass wir lernen, unser Herz ins Gebet zu legen. Wenn einer jemanden wirklich gern hat, so bleibt er ihm gegenüber nicht stumm. Aber wir können ja so manches erleben im Alltag. Es gibt ja diese unselige Technik, die nennt sich Telefon. Jedenfalls dann, wenn einem was Unseliges ins Ohr geflüstert wird. Ich habe schon Anrufe gekriegt hier aus der Gemeinde, weil jemanden eine Formulierung im Gebet eines anderen nicht passte. Was ist denn eigentlich Gebet? Gebet ist nichts anderes, als dass sich das Herz zum Herzen findet. Und das, was der eine empfindet oder der andere im Gebet und das ausspricht, das ist ihm überlassen. Das ist seine persönliche Beziehung mit seinem Heiland. Und wenn mich da jemand darauf hinweist, ich müsste da was korrigieren, da ist aber richtig was angesagt. Derjenige hätte mich lieber nicht angerufen. Ob wir tatsächlich mit Gott rechnen und ihm das Herz zuwenden, zeigt sich in unserem Beten. Und so ist das heute. Viele von uns beginnen den Tag in Hektik und fallen abends Hörfunk und Fernsehgestresst todmüde ins Bett. Wir brauchen dringend Ruhezonen. Wir brauchen dringend einen Lärmschutz für unsere Seele. Der Gebetsrhythmus bedarf der Pflege. Wo sind die Orte und Minuten im Tagesablauf, da wir vor Gott und bei Gott verweilen? Wenigstens ganz und regelmäßig zu tun ist besser als vieles halb und zufällig. Und unser Beten beginnt da, wo wir anfangen, Jesus zuzuhören, damit wir eine Liebe, vielleicht auch eine neue Liebe zum Gebet entwickeln. Und an dieser Stelle kommt Gottes Wort. Und das steht in Johannes 17, in den Versen 1 bis 26, eine lange Geschichte, das hohe priesterliche Gebet Jesu. Nach diesen Worten, heißt es da, sah Jesus zum Himmel auf und betete: Vater, die Stunde ist da. Lass jetzt die Herrlichkeit deines Sohnes erkennbar werden, damit dein Sohn dich verherrlicht. Du hast ihm Macht über die Menschen gegeben, sodass dass durch ihn alle zum ewigen Leben gelangen, die du ihm anvertraut hast. Und das allein ist ewiges Leben, dich, den einen wahren Gott, zu erkennen und an Jesus Christus zu glauben, den du gesandt hast. Ich habe hier auf der Erde den Menschen gezeigt, wie herrlich du bist. Ich habe den Auftrag erfüllt, den du mir gegeben hast. Und nun, Vater, zeige an mir die Herrlichkeit, die ich bereits mit dir teilte, bevor die Welt erschaffen wurde. Ich habe den Menschen gezeigt, wer du bist. Und zwar allen, die du aus der Welt herausgerufen und mir anvertraut hast. Dir gehörten sie schon immer und deswegen hast du sie mir gegeben. Sie haben deinem Wort geglaubt und leben danach. Jesus, jetzt wissen sie, dass alles, was ich habe, von dir gekommen ist. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen weitergegeben. Sie haben dein Wort angenommen und erkannt, dass ich von dir herkomme. Sie glauben daran, dass du mich gesandt hast. Für sie bitte ich dich jetzt, für die Menschen, die du mir anvertraut hast und die zu dir gehören, nicht für die ganze Welt. Denn alles, was ich habe, das gehört dir und was du hast, das gehört auch mir. Sie werden der Welt zeigen, wer ich bin. Ich verlasse jetzt die Welt und komme zu dir, sie aber bleiben zurück. Heiliger Vater, erhalte sie in der Gemeinschaft mit dir, damit sie untereinander eins werden, so wie wir eins sind. Solange ich bei ihnen war, habe ich sie in der Gemeinschaft mit dir erhalten, alle, die du mir anvertraut hast. Ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen, außer dem einen, wie es schon in der Heiligen Schrift vorausgesagt ist. Jetzt komme ich zu dir zurück, aber dies alles wollte ich noch sagen, solange ich bei ihnen bin, damit meine Freude auch sie ganz erfüllt. Ich habe sie deine Worte gelehrt und die Welt hasst sie deswegen, weil sie ebenso wie ich nicht mehr zu ihr gehören. Dennoch bitte ich dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen, aber schütze sie vor der Macht des Bösen. Sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Lass sie dir immer ähnlicher werden und der Wahrheit gehorchen. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so sende ich sie in die Welt. Für sie gebe ich mein Leben hin, damit ihr Leben dir gehört. Ich bitte aber nicht nur für sie, sondern für alle, die durch das Zeugnis meiner Jünger von mir hören werden und an mich glauben. Sie alle sollen eins sein, genauso wie du, Vater, du mit mir eins bist. So wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Dann werden sie die Welt überzeugen, dass du mich gesandt hast. Deshalb habe ich ihnen auch die Herrlichkeit gegeben, die du mir anvertraut hast, damit sie die gleiche enge Gemeinschaft haben wie wir. Sie bleiben in mir und ich in dir. So sind wir vollständig eins. Und die Welt wird erkennen, dass du es bist, der mich gesandt hat, und dass du meine Jünger liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, bei mir bleiben. Sie sollen an meiner Herrlichkeit teilhaben. Du hast mir die Herrlichkeit gegeben, denn du hast mich geliebt, bevor die Welt geschaffen wurde. Gerechter Vater, wenn die Welt dich auch nicht kennt, ich kenne dich und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen gezeigt, wer du bist. Das werde ich auch weiter tun, damit deine Liebe zu mir auch sie erfüllt, ja, damit ich selbst in ihnen lebe. Was für ein Gebet. Es kann uns fassungslos machen. Jetzt denken wir doch mal darüber nach, einen Augenblick, wie sind wir eigentlich Christen geworden? Was war das Erste? Wie kommt man zu Jesus? Hat das irgendwer von euch schon erlebt? Kirsten. Indem man Christen kennenlernt. Und genau, bitte, jetzt kommt was von überall. Ja, Manfred.
Die Tür aufmacht, wenn er anklopft und ihn
sehr gut.
Und ihn gehorcht in dem, was er mir sagt, dass ich das auch umsetze in die Tat.
Ja.
Und nicht nur so tue, als ob.
Ja, Vinny hat sich gemeldet. Hat vergessen, vielleicht kommt es wieder, dann kommst du. Ja, jetzt kommst du. Ja. Genau. Darauf habe ich gewartet. Und jetzt kommst du auch noch. Viele. Ja. Ja. Viele sind durch Not zum Glauben gekommen. Ingrid. Ja, so habt ihr eure Erfahrung gemacht. Aber eins ist ganz deutlich hervorgekommen. Ich fange an, mit Gott zu reden. Das ist doch der erste Schritt zum lebendigen Glauben, bitte. Ja, du bist dran.
Ihr habt mich erwähnt, sondern ich habe euch erwähnt. Und ihr seht, dass er in dir Frucht bringt.
Was lernen wir daraus? Es kommt nicht darauf an, wo wir gerade sind. Wenn Gott unser Herz erreicht, ist es ganz egal, ob katholisch oder sonst wo. Entscheidend ist, dass wir richtig darauf reagieren. Wir lesen ja im Wort Gottes häufig davon, dass Jesus betete. Heute Morgen beschäftigen wir uns mit seinem letzten Gebet. Das hat er kurz vor seiner Himmelfahrt gebetet. Wir sind ja nun kurz nach der Himmelfahrt, aber es passt immer noch, ne? Nachdem Jesus lange Abschiedsreden gehalten hatte, betet er zum Schluss. Und dieses Gebet ist auch das längste Gebet, und wir nennen es das hohepriesterliche Gebet. Es ist das Abschiedsgebet und zugleich das Schlussgebet Jesu aus seinem gesamten Werk auf dieser Erde, also wo er leibhaftig hier war. Er wirkt ja heute noch. Es hat daher den Charakter eines Testaments. Danach beginnt unmittelbar das Passionsgeschehen. Der Name hohepriesterliches Gebet kommt daher, dass Jesus hier priesterlich für seine Kinder, für seine Nachfolger eintritt. Und dieses Gebet ist nicht allein ein Fürbittegebet, sondern es ist auch ein Lobpreis für den Vater. In diesem Gebet finden wir auch einen dankbaren Rückblick auf das, was Jesus im Namen des Vaters tun durfte. Er betete aber auch für sich selbst. So finden wir in diesem Gebet die wesentlichen Bestandteile des Gebetes, Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Wir haben ein herzliches Gebetsanliegen, dass Gott jeden von uns als die priesterliche Nation und das heilige Volk aufstellen und gebrauchen möge. Wir können in diesem hohepriesterlichen Gebet Jesu lernen, was unser Gebet beinhalten soll. Heute Morgen ist meine Erwartung, dass der Heilige Geist unter uns so wirkt, dass jeder von uns durch das hohepriesterliche Gebet Jesu persönlich angesprochen wird. Jesus hat für uns gebetet. Und er möchte auch, dass wir füreinander beten. Wenn wir nicht zusammenkommen und uns unsere Gebetsanliegen mitteilen, wissen wir nichts voneinander und dann wissen wir auch nicht, wie wir füreinander beten sollen. Es ist eine ganz wesentliche Sache, dass wir vertraulich zusammenkommen, uns vertraulich begegnen mit den Dingen unseres Lebens und füreinander da sind und miteinander beten. Das stärkt Einheit wie kaum etwas anderes oder wie gar nichts anderes. Vater, verherrliche deinen Sohn, lesen wir in den ersten 5 Versen. Betrachten wir den Vers 1, Jesus beginnt zu Gott zu beten. Wie immer finden wir keinen tragischen oder resignierenden Unterton im Gebet Jesu. Die Anrede Vater ist der Ausdruck seines Vertrauens. Jesus erkennt, dass seine Stunde gekommen ist. Die Stunde ist die Stunde der Vollendung seiner Mission und die Erfüllung der Errettung für alle Menschen. Diese Stunde ist zugleich die Stunde der Kreuzigung als das Passahlamm für Jesus. Und das, was Jesu das Ende war von seinem Dienst hier auf der Erde, ist unser Anfang. In Johannes 1, Vers 29 lesen wir, am nächsten Tag kam Jesus zum Jordan. Da rief Johannes, der Täufer, seht, das ist Gottes Lamm, das die Sünden aller Menschen hinwegtragen wird. Und in der Gewissheit, dass der Heilsplan des Vaters vor seiner Vollendung steht, betet Jesus nun, dass Gott ihn verherrlichen möge, damit er Gott verherrlichen kann. Das Wort verherrlichen bedeutet ehren und offenbaren. So heißt, verherrliche deinen Sohn, erfülle den Heilsplan durch deinen Sohn und ehre ihn bei dir. In dieser Verherrlichung ist nicht nur das Kreuz, sondern auch die Auferstehung und die Himmelfahrt enthalten. Jesus weiß, dass Gott dann durch das geehrt wird, was er tut. Jesus will der ganzen Welt die Errettungsliebe Gottes offenbaren. Hier bringt Jesus sein Lebensziel zum Ausdruck. Das bevorstehende Kreuz ist für Jesus eine Scham und die Ungerechtigkeit. Trotzdem will Jesus Gottes Heilsplan durch sein Kreuz annehmen und ihn damit ehren. Das ist sein höchstes Lebensziel. Er gehorcht Gottes Willen. Das ist ja, wie soll man das erklären? Gott gehorcht sich selbst. Aber der Vater hat ihm etwas aufgebürdet, was zum Glück niemand von uns tragen muss. Nach der Bekehrung arbeitete Paulus ja sehr viel und riskierte sein Leben einige Male, aber dabei bekannte er, dass er nicht für sich selbst lebte und arbeitete, sondern für Jesus. Seine Lehre war, dass er sagte, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, tut alles zu Gottes Ehre. Der Vers 2 hier im hohepriesterlichen Gebet sagt uns, dass Jesus Gott ehren wird, indem er allen Menschen das ewige Leben gebe. Gott hat Jesus diese Vollmacht gegeben. In Vers 3 gibt uns die Antwort, was das ewige Leben ist. Das ewige Leben ist nicht ein Leben ohne leiblichen Tod, sondern die tiefe Erkenntnis, dass Gott der einzige und wahre Gott ist und dass Jesus der Christus ist. Das ewige Leben ist also die ewige Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus Christus. Im Vers 4 sagt Jesus, dass er hat schon Gott verherrlicht auf Erden, indem er das Werk vollendete. Sein Werk besteht darin, Gottes Liebe und Glauben an den Sohn und die lebendige Hoffnung auf das Reich Gottes in die Herzen der Menschen einzupflanzen. Und so betete Jesus für sich, dass er von Gott verherrlicht wird und die ursprüngliche Herrlichkeit bei Gott wiederhaben darf. Und in diese ursprüngliche Herrlichkeit sind wir eingepflanzt. Aber es geht hier nicht nur um uns. Es geht auch um die, die noch draußen sind und die noch nicht eingepflanzt sind. Jesus hat immer klare Worte gefunden für Menschen, die ihn nicht kannten, für Menschen, die sich ihm gegenüber widerspenstig verhalten haben und auch für Menschen, die freudig auf ihn zugegangen sind. Heilige sie in der Wahrheit, heißt es hier im Gebet. Eine unglaublich wichtige Aussage. Wer nicht betet, wer nicht Gemeinschaft hat mit anderen Christen, mit anderen Gläubigen, kommt mittelfristig nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Denn Erkenntnis ist Stückwerk. Wir brauchen uns untereinander. Und wir brauchen auch die Freiheit, uns gegenseitig mitzuteilen, was uns Gott anvertraut. Und das erreichen wir wieder durch das Gebet, denn durch das Gebet kommt Freiheit. Jesus erwähnt von seinem Wirken unter den Jüngern, die Gott ihm anvertraut hat, also uns. Wir glauben an Jesus, an das, was er uns gesagt hat. Und wir sind damit die Anvertrauten für den Vater. Jesus hat den Jüngern Gottes Namen offenbart. Er betrachtet nicht, dass er selbst die Jünger ausgesucht hätte, sondern Gott hat sie aus der Welt ihm gegeben. Jesus hat ihnen Gottes Wort gegeben und sie haben es bewahrt. Wenn wir genau erfahren wollen, wie Jesus unter den Jüngern Gottes Namen offenbart hat, dauert es sehr lange. Vielleicht müssen wir das ganze Evangelium durchstudieren. Anfangs offenbart Jesus Gottes Namen durch die Wunderzeichen, Heilung, aber später vor allem durch Gottes Wort. Jesus lehrte seine Jünger Gottes Wort bei jeder Gelegenheit. Es war nicht leicht, die Jünger Gottes Wort zu lehren, weil sie kaum eine Grundlage hatten. Wie die Leute draußen in der Welt, die haben auch keine Grundlage. Wenn Jesus vom Reich Gottes spricht, träumen sie vom irdischen Reich. Wenn Jesus sie vor dem Sauerteich der Pharisäer warnt, verstehen sie, Jesus tadelte sie, dass sie nicht Brot mitgenommen hätten. Jesus sagt hier nicht, wie viel Mühe er sich geben musste, sondern sein Schwerpunkt liegt darauf, dass die Jünger Gottes Wort angenommen und wahrhaftig erkannt haben, dass Jesus der Christus ist. Und wir erkennen eben nicht aus uns selbst. Wer erkennt aus sich selbst? Gott möchte gebeten werden. und der Heilige Geist wird unsere Gebete beantworten. Er wird uns in die Wahrheit leiten. Und das bedeutet, auch wenn es weh tut, manchmal tut es richtig weh, das stimmt. Das stimmt. Aber es geht doch wieder darum, dass wir mit dem Herrn kommunizieren. Wenn wir ihn nicht ansprechen, wenn wir ihn nicht fragen, müssen wir unsere Probleme selber lösen. Und das ist sehr oft nicht von Erfolg gekrönt. Jesus betet und sagt, sie, die du mir gegeben hast, die haben mein Wort bewahrt. Die Arbeit Jesus für die Jüngererziehung war nicht vergeblich, seine Mühe und sein Kommen war nicht umsonst. Jesus fühlt sich, dass er in den Jüngern verherrlicht wurde, weil sie Jesus als den Christus bekannt haben. Und das kommt auch wieder nach dem Gebet. Wenn ich zu jemandem gerufen werde in der Seelsorge, im Dienst oder vielleicht auch in der Trauerarbeit oder wie auch immer, fängt alles an mit Gebet. Ich habe keinen Schimmer, was auf mich zukommt und was ich tun soll. Aber ich erlebe, wenn ich mit Gott rede, dass es gut wird. Er gibt mir Worte in den Mund, die ich mir vorher nicht zusammengereimt habe. Ich habe mit meinem Herrn gesprochen. Sprichst du auch mit deinem Herrn? Jesus betet für die Jünger. Die Jünger sind nicht seine eigenen Schafe, sondern Gottes Schafe. Jesus wird nicht mehr in der Welt sein, aber die Jünger sollen in der Welt bleiben. So vertraut Jesus sie im Gott im Gebet an. Und was für Gebetsanliegen betet er denn? Erstens, erhalte sie in deinem Namen, dass sie eins seien wie wir. Mit dem Wort erhalten ist bewahren gemeint. Bewahre sie. Jesus betet für die Jünger, dass sie in Gottes Namen bewahrt werden und eins werden. Das muss unser Gebet sein. Jesus hat uns das vorgemacht. Wir sind dazu da, dass wir das nachbeten und dass das aus unserem Herzen kommt, dass wir das wollen. Und Gott wird das Vollbringen schenken. Und so bildet sich eine Grundlage auch für Gemeinde Jesu. Nicht anders. Nur so. Nur dadurch, dass ich mit Gott ins Gespräch komme, dass ich höre, was er mir zu sagen hat und dass ich bereit bin, dann auch den Willen Gottes auszuführen. In seiner Kraft, nicht in meiner Kraft. Im Vers 12 legt Jesus Rechenschaft im Gebet ab. Er hat die Jünger bewahrt und im Namen Gottes eins gemacht. Und dann sagt er, bewahre sie vor dem Bösen der Welt. Also, das Böse in der Welt müssen wir nicht lange suchen. Wir brauchen nur einmal vor die Tür gehen, dann passiert das schon. Das fängt ja schon in unserem Garten an, das Böse. Wir müssen das nur mal richtig sehen. Jesus weiß, dass die Welt ihn und die Jünger hasst, weil sie nicht von der Welt sind. Das Wort Gottes, das er ihnen gegeben hat, ist der Grund. Jesus bittet nicht um Minderung der Gebote oder der Nachfolge, dass die Jünger vom Hass der Welt verschont bleiben oder sich an die Welt anpassen können. Wir erleben heute den Hass auf das Christentum. Wer es nicht glaubt, möge sich an seinen PC setzen und einfach mal das Wahlprogramm der Grünen für die Europawahl raussuchen. Das ist zwar mühselig, weil das Ding ist 198 Seiten lang, aber dort wird ganz klipp und klar gesagt, in diesem Wahlprogramm seit dem 14. Jahrhundert sind die Christen damit beschäftigt, die Frauen zu gängeln. Und das muss abgeschafft werden. steht in diesem Wahlprogramm im Jahr 2019. Man soll es nicht glauben. Jesus sagt, heilige sie in der Wahrheit. Das ist heute nicht mehr einfach, rauszugehen in die Welt und die Wahrheit zu sagen. Man muss damit rechnen, dass man Schläge kriegt. Und das noch nicht mal von der Welt. Die kriegt man auch manchmal aus dem sogenannten Leib Christi, diese Schläge. Und da muss man mit lernen, umzugehen. Und das schaffen wir wieder nicht aus eigener Kraft. Wieder ein Grund, ins Gebet zu gehen und wirklich zu beten, bewahre mich vor dem Übel. Wir können ja auch ausrasten und dem anderen mal sagen, ganz, ganz praktisch zeigen, wo der Weg lang geht. Ne? Aber das führt ja zu nichts. Jesus will die Jünger in die Welt senden. Und darum betet er für sie, dass Gott sie aussenden möge für den Dienst. Ja, haben wir auch unter uns Geschwister, die sich aussenden lassen wollen für den Dienst. Das ist hervorragend. Jesus gab ihnen selbst das Vorbild, sich für den Dienst auszusondern. Jesus hätte vieles tun können, aber er vollendete nur das Werk, das Gott ihm gegeben hat. Und warum hat er das getan? Damit seine Kinder alle eins sind, hat er das getan. Lesen wir hier in den Versen 20 bis 26. In diesen Versen beziehen sich die Worte, die glauben werden, auf die zukünftigen Gläubigen. Jesus erweitert sein Gebet auf alle Gläubigen. Jetzt sieht er nur die schwachen Jünger, die wegen der Ankündigung vom Weggang Jesu traurig sind. Wann werden die Jünger stark sein und die anderen Menschen evangelisieren? Schwer vorzustellen. Man hat sich bequem eingerichtet. Und hinzugehen, anderen Menschen von Jesus zu sagen, das kostet den Gläubigen heute Überwindung. Man soll sich das mal vorstellen. Menschen haben mir gesagt, Christen aus einer Gemeinde, nicht aus unserer Gemeinde, aber aus einer Gemeinde, wir finden das zu direktiv, anderen Menschen was von Jesus zu sagen. Und ich habe gedacht, oh, was ist das für eine Gemeinde? Was lernen die da? Ist es direktiv, Menschen etwas von Jesus zu erzählen? Es ist unglaublich, wenn Christen zu solchen Überzeugungen finden. Das Gebet Jesu gilt heute immer noch für uns. Jesus betet für uns und für die jungen Menschen, natürlich für alle Menschen, aber ganz besonders auch für die jungen Menschen, die durch uns zum Glauben kommen werden, wenn wir dann bereit sind, uns von Gott beauftragen zu lassen. Und diesen Auftrag müssen wir erstmal hören in unserem Herzen und dafür müssen wir mit Gott reden. Das Gebet gilt immer noch für uns. Er betet, dass wir eins sein, damit die Welt glaubt, dass Gott Jesus gesandt hat. Und er wiederholt das in Vers 23. Was mich persönlich lehrt, ist Jesu Gebet für die Einheit der Jünger. Es gab eine Zeit, da habe ich mich wenig für die Einheit bemüht. Und meine Mühe war nicht richtig und ausreichend gewesen. Das muss ich mir selber selbstkritisch an die Fahne hängen. Und einige Fehler kann ich nicht wieder gut machen. Was mich schmerzt, ist, dass Gottes Werk dadurch gefördert wird, dass seine Kinder eins sind und dass ich das oft nicht sehen kann. Wenn wir den Vers 24 lesen, erkennen wir noch ein anderes Gebetsanliegen. Jesus bittet Gott darum, dass die Jünger bei ihm sein und seine Herrlichkeit sehen dürfen. Das kann er nicht selber tun, sondern Gott soll es zusagen. Jesus spricht für die Jünger, dass sie dieses Recht verdient hätten, weil sie erkannt haben, dass Jesus von Gott ausgesandt wurde und die Liebe angenommen haben, während die Welt Gott nicht kennt. Warum? Jesus liebt sie. Jesus liebt auch die anderen. Aber nicht alle gehen eben darauf ein. Die Frage an uns ist, gehen wir darauf ein? Jesus will, dass die Jünger fern aller Gläubigen bei ihm sein sollen und die Herrlichkeit sehen dürfen. Dieses Gebet Jesu gibt uns die Zuversicht, dass wir bei ihm und bei Gott sein und seine Herrlichkeit sehen können, denn Gott kann Jesu Bitte nicht ablehnen. Das ist die lebendige Hoffnung. Jesu hohepriesterliches Gebet besteht aus Danken und Bitten. Sein hohepriesterliches Gebet ist für die Einheit der Jünger und für die Verbreitung des Glaubens, damit alle bei ihm sein und seine Herrlichkeit sehen. Sein hohepriesterliches Gebet ermöglicht uns, bewahrt zu werden, geheiligt zu werden. Dank seines hohepriesterlichen Gebets werden wir mit Gott und mit Jesus die ewige Gemeinschaft haben. Da gibt es eine Bedingung. Wir müssen es anfangen, mit Jesus reden, und wir müssen es durchhalten bis zum Ende. Wir werden heute ja auch von allerlei religiösen Dingen abgelenkt. Aber entscheidend ist eben nicht das, was Menschen sagen. Ich fand das so interessant, dass Bruder Volkmar Glöckner aus der Baptistengemeinde eine Schrift rausgegeben hat, in der er für die Baptisten erkannt hat, dass Jesus und das Wort Gottes mehr und mehr auf die Seite geschoben wird und die Menschen sich auf das verlassen, was Menschen sagen. Ich fand das erstaunlich und mutig, das zu machen. Das hat er nicht nur deshalb gemacht, weil er bald in Rente geht, sondern weil es eine Überzeugung ist. Ich komme zum Schluss. Wie herrlich wird es sein, wenn ich im Himmel nicht nur Gott und Jesus, sondern alle Gläubigen vorfinde, mit denen ich auf dieser Erde Gemeinschaft hatte und denen ich helfen konnte. Jesus betet für mich und er betet für dich. Er betet für einzelne Personen mit seinem die ganze Welt umfassenden Herzen. Und wir wollen dieses Gebet lernen und ein weltumfassendes Herz haben. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen in diese Welt, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, auf das niemand verloren gehe. Es ist die Frage, wer ist alle? Darüber könnte ich Zeugnis ablegen, aber das würde jetzt den zeitlichen Rahmen sprengen. Das machen wir ein andermal. Es geht darum, dass wir den Sohn verherrlichen, dass wir geheiligt werden, dass wir als seine Kinder eins sind, dass die Fundamente christlicher Existenz, das sind die Fundamente christlicher Existenz bis auf den heutigen Tag. Davon lebt und nährt sich der Leib Christi. Es sind nicht die Zeichen und Wunder zuerst, die verstärken den Glauben. Aber das Erste ist das, was Gott uns sagt in seinem Wort und was er uns im persönlichen Gespräch mit ihm sagt. Wenn wir nicht mehr zusammenkommen und miteinander beten, dann wird das unweigerlich dazu führen, dass wir geistlich verhungern. Ich verstehe das durchaus auch als einen Appell an diejenigen, die aus welchen Gründen auch immer den Weg in unsere Gebetsstunden nicht oder nicht mehr finden. Ich wünsche uns vor diesem letzten Gebet Jesu, dass wir zu einem Stück Selbstbesinnung kommen und eine neue Sehnsucht in uns wachsen möge, unseren Herrn wieder mehr im Gebet, sowohl zu Hause im Kämmerlein, als auch in der Gemeinschaft der Gläubigen, in der Einheit der Kinder Gottes zu suchen. Amen.